Die deutsche Justiz trifft ja Hunderttausende, Millionen von Entscheidungen jedes Jahr. Aber in die Medien kommen dann die 100 Entscheidungen, wo man Störgefühl hat. Also ich habe hier eine zu 100% papiergetriebene Behörde vorgefunden und wir haben das dann in relativ schneller Zeit umgestellt. Wir haben ja freie Presse, die Journalisten machen, was sie wollen, das ist auch richtig und gut so, aber dass man vielleicht auch mal tatsächlich weniger nur auf die Absichten, die geäußerten Absichten schaut, sondern den auch eben kritisch hinterfragt, was ist mit dem Geld passiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute mal wieder aus Berlin, aber nicht aus dem Bundestag, sondern quasi aus einem verwandten Gebäude, würde ich sagen. Wir sind heute hier im Bundesjustizministerium und uns sitzt gegenüber, beziehungsweise mir sitzt gegenüber, der Dr. Marco Buschmann, seines Zeichens Bundesjustizminister, also Teil dieser Regierung, von der ihr so viel lesen und sehen könnt in den Medien aktuell. Und wir wollen heute mal hören, was macht man hier eigentlich so als Bundesjustizminister? Was macht man als FDP-Vertreter in der Ampelkoalition? Und wie werden die Kollegen dafür sorgen, in den nächsten Jahren sozusagen bis zur nächsten Bundestagswahl, dass unser aller Leben ein Stückchen besser wird? Herr Buschmann, herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich heute hier nehmen und herzlich willkommen im Macht was Podcast.
Ja, und herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast sind und deshalb auch herzlich willkommen hier im Bundesministerium der Justiz.
Vielen Dank. Es tat auch wirklich Not, habe ich gemerkt, dass wir mal miteinander reden. Dann in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich auch so im bekannten Freundeskreis mal so ein bisschen mich umgehört. Alle kannten Sie, ja, also, oh ja, das ist doch der von der FDP und ja, die einen waren ein bisschen positiver, die anderen ein bisschen negativer. Bei der Beschreibung Minister wussten Sie auch alle, ja, der ist da irgendwie mit dabei. Justizministerium, ja, das scheint wichtig zu sein. Aber was genau machen die da jetzt eigentlich? Weil Gesetze, irgendwas mit Gesetzen muss es zu tun haben, weil es ja Justiz. Aber Gesetzesvorschläge kommen ja von der Gleichstellungsbeauftragten, von Robert Habeck, von Hubertus Heil, von allen möglichen Leuten. Die kommen ja eigentlich gar nicht alle so aus dem Justizministerium. Vielleicht können wir direkt mal so zum Einstieg zwei, drei Sätze zum Ministerium und seiner Funktion sagen und was Sie hier als Minister eigentlich so den ganzen Tag machen.
Ja, also zunächst einmal kann ich was zu den Gesetzen sagen. Die Gesetze formell einbringen können Teile des Bundestages oder die Bundesregierung als Ganze. Also kein Minister kann alleine sagen, hier ist mein Gesetzesvorschlag, der so im Parlament behandelt wird. Aber was wir natürlich in den Ministerien machen, gemäß unserer Zuständigkeit, ist gewissermaßen Entwürfe für die ganze Bundesregierung. Und da geht es, das ist immer das Zauberwort, um die Federführung. Da gibt es einen großen Organisationserlass des Bundeskanzlers, da steht genau drin, für welche Sachmaterie, welches Ministerium die sogenannte Federführung hat. Und solche haben wir natürlich auch hier, also wie jedes andere Ministerium mit Gesetzgebungsbefugnissen auch. Wir sind für die ganz klassischen großen Gesetze zuständig, das Strafgesetzbuch, das bürgerliche Gesetzbuch, also auch Dinge, die im Lebensalltag eine große Rolle spielen, aber natürlich nicht für alle Gesetze. Das denken viele immer, wenn sie mit dem Justizminister sprechen, kann man über jedes Gesetz sprechen. Können wir auch, aber wir sind eben nicht für jedes zuständig. Und dann gibt es beim Justizministerium aber was ganz Besonderes. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie beim Finanzministerium. Also viele oder fast jedes Haus gibt Geld aus, aber man muss sich immer mit dem Finanzministerium einigen, ob es nicht zu viel ist. Und das ist bei uns ein bisschen so ähnlich. Wir machen die sogenannte Rechtsförmlichkeitsprüfung. Das heißt, jedes Ministerium, das einen Gesetzentwurf erstellt, in Vorbereitung dafür, dass die Bundesregierung das beschließt, muss uns diesen Entwurf schicken. Und dann schauen wir uns den an, einmal auf so einer rein formellen Ebene, sind die Gesetzeszitierungen richtig, hat man die Standards guter Gesetzgebung erhalten und so weiter und so fort. Wir führen aber auch häufig Prüfungen der Verfassungsmäßigkeit durch und das macht das Justizministerium zu so einem besonderen Querschnittsministerium und zu ein bisschen was Außergewöhnlichem und auch einem, wie ich finde, sehr wichtigen Ministerium. Wir sind, wenn man so will, das Haus für Recht und Freiheit. Wir müssen dafür sorgen, dass eben die Verfassung und die guten Grundsätze unserer Verfassungsordnung in jedem Entwurf berücksichtigt werden.
Ist es nicht sogar auch so, dass im Grundgesetz steht, es gibt irgendwie 3, 4, 5 Ministerien, die man auf jeden Fall die Bundesregierung auf jeden Fall besetzen muss. Da gehört jetzt so ein, weiß ich nicht, ein Umweltministerium oder ein irgendwas anderes würde jetzt nicht unbedingt dazu gehören, aber sowas wie Justiz, Außenministerium, Innenministerium, ich glaube noch ein, zwei andere Finanzen, das ist auch im Grundgesetz festgeschrieben, dass es dieses Ministerium geben muss.
Ja, Sie sagen da was ganz Interessantes, es gibt die sogenannten klassischen Ressorts. Davon sind auch einige im Grundgesetz festgeschrieben, aber die Idee ist viel älter, weil man irgendwann mal überlegt hat, wie sieht ein wohlgeordneter Staat aus? Hat man schon in vordemokratischen Zeiten darüber nachgedacht und dann hat sich irgendwann so ein Konsens eingestellt, also so ein Justizministerium, so ein Finanzministerium, so ein Innenministerium, so ein Außenministerium, das braucht man im geordneten Staatswesen, deshalb nennt man die so die klassischen Ressorts. Und das kann man tatsächlich auch als Bürger sofort merken, welche dazugehören. Da gibt es nämlich so eine ganz feinsinnige Unterscheidung im Namen. Die klassischen Ressorts heißen alle zum Beispiel Bundesministerium der Justiz, Bundesministerium der Finanzen, also mit dem Genitiv jetzt grammatisch gesprochen. Das dürfen nur die klassischen Häuser und alle anderen heißen Bundesministerium für. Und manchmal gibt es sogar ganz kuriose Situationen. Das Bundesministerium der Justiz war in der Vergangenheit auch schon mal für Verbraucherschutz zuständig. Verbraucherschutz gehört nicht in den klassischen Ressort. Und dann hieß dieses Ministerium Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, nicht des Verbraucherschutzes. Also da wird unter den Ministerien auch feinsäuberlich drauf geachtet, weil man das so ein bisschen was für was Besonderes empfindet. Und es gibt tatsächlich auch Auswirkungen im Protokoll zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel die große Ehre, dass ich in der ersten Reihe sitzen darf, obwohl ich ein kleines Haus mit gar nicht so vielen Mitarbeitern habe, gebe ganz wenig Geld aus. Gibt es andere Häuser, die haben viel mehr Mitarbeiter, die sitzen dann im Parlament auf der Regierungsbank in der zweiten Reihe und solche Dinge. Ich persönlich, mir ist das jetzt gar nicht so wichtig, aber das ist in der Tat diese Idee des klassischen Ressorts.
Ja, und ich muss gestehen, ich habe im Vorhinein auch in den Vorgesprächen mal gesagt, Mensch, irgendwie der Herr Buschmann, der ist jetzt Justizminister sozusagen, was wäre dann sonst noch so in der Regierung interessant gewesen? Kam ich natürlich aufs Finanzministerium, Kollege Lindner ja jetzt da irgendwie gleiche Partei und als Parteivorsitzender hat er wahrscheinlich so ein bisschen das Vorgriffsrecht gehabt, aber jetzt aus Ihrer Erklärung heraus verstehe ich schon auch, dass das Justizministerium ist auch schon ein ganz besonderes, weil es einerseits zu diesen klassischen gehört, andererseits aber auch sozusagen Querschnittsfunktionen hat und, weiß ich nicht, die Frau Paus oder der Herr Habeck oder der Herr Heil, die müssen sich schon auch mit ihnen auseinandersetzen, wenn sie Gesetze voranbringen wollen.
Also natürlich nicht in jeder Fachfrage. Also das Bundesministerium der Justiz hat jetzt nicht die Aufgabe, den anderen Häusern zu erzählen, wie die Fachpolitik besser läuft. Aber wenn die Häuser durchaus in guter Absicht, aber zum Beispiel in Konflikt geraten mit Grundsätzen der Verfassung oder wenn es zum Beispiel um Fragen des Grundrechtsschutzes geht oder manchmal auch um staatsorganisationsrechtliche Fragen, darf man das so machen? Dann ist es schon der Fall, dass wir uns intensiv einschalten. Man hat das in der Corona-Politik gesehen. Also in der Großen Koalition sind ja auch sehr viele Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona gemacht worden. Da hat man eigentlich nur den Gesundheitsminister und die Bundeskanzlerin gesehen. Und als ich Minister geworden bin, habe ich gesagt, natürlich müssen wir seriös diese Krankheit bekämpfen, aber wir müssen noch stärker Rücksicht nehmen auf die Vielgestaltigkeit im Land und auch auf sozusagen die Tatsache, dass es auch irgendwann einfach Maßnahmen gibt, die vielleicht gut gemeint sind, die aber nicht ausreichend wirksam sind, um in das Leben der Bürger mit Gesetz und Befehl und Zwang einzugreifen. Und ich glaube schon, dass man gemerkt hat, dass der Karl Lauterbach und ich das dann so ein bisschen auf Augenhöhe auch verhandelt haben und uns dann auch geeinigt haben, bei vielen Dingen ursprünglich aus der Rolle der Häuser heraus unterschiedliche Perspektiven eingenommen haben. Und daran merkt man schon, also wenn es ans Eingemachte geht, an die ganz fundamentalen Fragen, wo es darum geht, wie wir Grundrechte schützen, dann bringe ich mich schon sehr stark ein oder versuche ich mich schon sehr stark einzubringen.
Jetzt haben wir direkt quasi in die Vollen gegangen und haben über das Ministerium gesprochen, haben noch gar nicht so viel über Sie persönlich gesprochen, was ja eigentlich in so einem Podcast immer erstmal so eine Vorstellungsrunde kommt und was machen Sie eigentlich so? Was Sie jetzt machen, ist schon in großen Teilen rausgekommen. Sie sind ja auch Jurist, also viele Leute im Bundestag und in der Regierung sind Juristen. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber es passt halt sehr gut dann auch zum Ministerium, würde ich mal behaupten. Aber Vielleicht können wir, wenn Sie auch mit, vielleicht mit ein bisschen Blick auf Ihren Werdegang und auf Ihre Parteiorientierung sozusagen, vielleicht haben Sie Lust mal zu erzählen, was hat sich hier in den letzten 2 Jahren im Ministerium geändert, beziehungsweise was haben Sie geändert? Wo ist Ihre persönliche Note und wo liegt die parteipolitische Note, die jetzt vielleicht anders ist als noch vor 2, 3 Jahren?
Ja, ich weiß nicht, ob es um Parteipolitik geht. Es geht ja in erster Linie um meine persönliche Überzeugung, was ich für richtig halte. Und ich möchte eins mal vorwegschicken. Ein Ministerium ist natürlich auch in großen Teilen eine oberste Bundesbehörde. Da passieren ganz viele Dinge regulär von sehr erfahrenen, gut ausgebildeten, klugen Beamten, die das sehr gut machen. Die haben das unter meinen Vorgängern gut gemacht. Die machen das jetzt in meiner Amtszeit gut. Und das ist jetzt gar nicht die Aufgabe eines neuen Ministers, denen allen zu erzählen, dass jetzt alles anders sein muss. Und vieles wird einfach von den Leuten sehr gut gemacht. Aber es geht, glaube ich, um Schwerpunktbildung. Und da ist eine Sache, die ich vorhin schon erwähnt habe, glaube ich, ganz wichtig, ist, dass wir dem Thema des Grundrechtsschutzes, glaube ich, schon ein bisschen mehr Priorität eingeräumt haben, als das in der Vorgängerregierung der Fall war. Da war mein Eindruck, und das ist jetzt gar nicht ein Problem der Beamten hier, sondern es ist dann eine Entscheidung der Hausleitung, dass man so weit gegangen ist, wie es irgendwie vertretbar war, was eine legitime Position ist, aber eben nicht meine ist, sondern ich mir die Frage stelle, muss man eigentlich immer den Spielraum maximal ausschöpfen oder müssen wir nicht auch sozusagen frühzeitiger uns die Frage stellen, ist das zumutbar und ist das nicht vielleicht auch ein bisschen übergriffig, was wir da tun? Das ist, glaube ich, eine Sache, die sich geändert hat, ein bisschen von der Schwerpunktsetzung. Und die zweite Sache ist, dass ich dem Thema Digitalisierung des Staates und ich bin ja in erster Linie für die Justiz verantwortlich, glaube ich, einen sehr hohen Stellenwert beimesse. Ich habe dafür auch eine neue Abteilung hier im Hause gegründet. Wir haben eine Digitalisierungsinitiative auf den Weg gebracht, weil es meine feste Überzeugung ist, das ist nicht nur ein technisches Thema. Da geht es nicht nur um Fragen der betrieblichen Effizienz, sondern ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger nur dann den Staat, auch den Rechtsstaat, auch die Justiz akzeptieren, wenn sie sehen, da wird gut, hart und auch auf der Höhe der Zeit gearbeitet. Und wenn man selber in einem Beruf ist, wo man digitale Arbeitsweisen hat, wo das eigentlich selbstverständlich ist, wenn man in seinem Privatleben, weiß ich nicht, irgendwie ein Streaming-Abo in 2 Minuten abschließt, dann erwartet man natürlich auch, dass der Staat, auch die Justiz als Teil der Staatlichkeit, auch modern und digital arbeitet. Und deshalb ist es wichtig für die Funktionsfähigkeit der Justiz so aus einer ganz technischen Sicht. Aber es ist auch wichtig für die Akzeptanz der Justiz, dass wir das vorantreiben. Und ich glaube, das merkt man auch, dass mir das ein großes Anliegen ist.
Ich finde das ganz spannend, dass Sie das ansprechen. Ich habe noch gar nicht so lange her, auf LinkedIn gab es relativ groß die Diskussion, dass ja jetzt die Bundesregierung plant, die Gelder für die Digitalisierung von, weiß ich nicht, 300 Millionen auf 3 Millionen einzudampfen. Nageln Sie mich jetzt nicht fest auf die Zahlen, aber auf jeden Fall wird da ja intensiv drüber diskutiert. Die Presse hat berichtet und alle waren natürlich empört. Also gerade die Leute, die auf LinkedIn sind natürlich empört, wenn es für Digitalisierung nicht genug Geld gibt. Und einer schrieb sowas wie, der Staat müsse ja Vorbild sein für seine Bürger, wenn er Produkte und Services anbietet. Und mein Gefühl war, wenn ich so durch die Ämter laufe, da werden keine Produkte und keine Services angeboten, sondern in ganz, ganz vielen Fällen haben da Menschen, die oft auch einen sehr guten Job machen, die da sehr, sehr, sehr hinterher sind, aber die haben halt irgendwie ihre Regeln, auch ein Stück weit Macht. Und brauchen wir nicht eigentlich auch einen Mentalitätswandel innerhalb unserer Beamtenschaft, unabhängig vom Fachbereich, hinzu, wir arbeiten nicht nur für den Staat, also dieses große Konstrukt, sondern die einzelnen Leute, die da draußen auf der Straße rumlaufen, das sind die Typen, die zahlen die Steuern, damit werden meine Gehälter bezahlt. Ich bin hier Servicedienstleister und es ist egal, ob das ein Richter irgendwo ist, ob das ein Finanzbeamter ist oder ein Lehrer oder eine Lehrerin. Wie sehen Sie das?
Ja, also 2 Bemerkungen dazu zum Eingang. Ich habe das auch gesehen. Ich kann sagen, dass wir als Bundesregierung die Schuldenbremse einhalten müssen. Das hat gute Gründe. Und hat der Finanzminister gewissermaßen Obergrenzen für das festgelegt, was jedes Ministerium so ausgeben darf. Das geht auch nicht anders. Also man muss ja irgendwie das Gesamtziel erreichen. Und wie das jedes Ministerium erreicht, das liegt in eigener Verantwortung. Mir war es zum Beispiel wichtig, dass wir eben bei der Digitalisierung nicht sparen. Ich habe ja mit den Bundesländern gemeinsam eine Digitalisierungsinitiative aufgelegt, wo wir 200 Millionen Euro als Bund, obwohl wir nicht zuständig sind, zusätzlich für die Digitalisierung der Justiz investieren wollen. Und mir war es ganz wichtig, dass dieses Projekt nicht angefasst wird. Also, dass wir das weitermachen. Und deshalb haben wir im Haus nach anderen Lösungen gesucht, wie wir unsere Einsparziele erreichen. Das haben wir auch geschafft. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass man sich bemühen sollte, diese Dinge, die zur Modernisierung des Staates beitragen, dass dann möglichst nicht gespart wird. Nur das muss jedes Ministerium, muss jeder Minister für sich entscheiden. Ich kann jedenfalls für mich sagen, wir haben bei der Digitalisierung gerade nicht den Rotstift angesetzt, sondern wir haben an anderen Stellen eben gespart. So, das andere, was Sie sagen, der Mentalitätswandel ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ja Digitalisierung kein Beschaffungsprozess ist. Man kann ja nicht eine Organisation, das ist völlig egal, ob es ein Unternehmen oder eine Behörde ist, modernisieren, indem ich irgendwas Schickes kaufe. Also beispielsweise, ich kaufe einen Computer, den stelle ich auf den Schreibtisch und sage, so, jetzt sind wir digital. Das klappt ja nicht, sondern es ist das, was man in der Managementlehre ein Change-Prozess nennen würde, weil man tatsächlich nochmal von Grund auf überlegen muss, was machen wir hier eigentlich und warum machen wir das, wie wir es machen? Eigentlich nur deshalb so, weil wir es mit Papier machen. Das klingt jetzt total abstrakt. Ich will mal ein konkretes Beispiel, wie sich das bei Gericht auswirkt. In vielen Behörden, auch bei Gerichten, ist ja ein Spruch sehr beliebt, eins nach dem anderen. Und dieser Spruch hat auch was für sich. Manchmal geht es nämlich gar nicht anders, weil wenn du das, was du tust, anhand einer Papierakte machst, kann diese Papierakte ja nur an einem Ort gleichzeitig sein. Also kann es nicht anders sein, dass ich sage, so, erstmal macht die Geschäftsstelle das, was sie mit der Papierakte machen muss, dann wird das bearbeitet. Und dann wandert die Akte irgendwann mal wieder zum Richter. Dann macht der seins. Und das führt dazu, dieses eins nach dem anderen, dass wir die Prozesse seriell abarbeiten, also seriell das vornehme Wort für eins nach dem anderen. Wir könnten wahnsinniges Tempo gewinnen, wenn wir statt seriell parallel arbeiten. Also wenn zum Beispiel die Geschäftsstelle gleichzeitig zum Richter arbeitet. Die Geschäftsstelle macht ihres, der Richter macht seins, Richterin macht ihres. Und das geht natürlich mit Digitalisierung. Und das zeigt, wir müssen uns deshalb manchmal auch von bestimmten Arbeitsweisen lösen. Und solche Change-Prozesse, die muss man auch gut aufsetzen. Zum Beispiel, das ist ja nicht nur im Staat so, auch wenn Sie im Unternehmen ein neues System einführen, dann gibt es natürlich, wenn das System neu ist, auch immer Fehler und Macken. Oder man hat nicht genug in die Vorbereitung investiert, dass bei der Schulung gespart wurde oder zum Beispiel bei der Nachsorge, dass es sowas wie eine Hotline gibt, wo man mal anrufen kann, irgendwie das System tut nicht so, wie mir beigebracht worden ist, wie lösen wir es jetzt? Wenn man das nicht macht, dann gibt es natürlich ganz viel Frust bei den Mitarbeitern, egal ob das Angestellte in einem Unternehmen sind oder in Behörden. Und deshalb ist ganz wichtig, dass man diese Change-Prozesse als Change-Prozesse erkennt, dass man auch genug Zeit für Schulung, auch für Nachfragen macht. Und wir haben das zum Beispiel hier im Bundesministerium der Justiz, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Wir haben innerhalb eines Kalenderjahres das Haus auf E-Akte umgestellt. Also ich habe hier eine zu 100% papiergetriebene Behörde vorgefunden und wir haben das dann in relativ schneller Zeit umgestellt. Und da war immer ganz wichtig, dass die Leute auch Nachfragen stellen können, dass wir auch, wenn das Produkt Macken hatte, dass wir dann auch versucht haben, also nicht alles perfekt, aber auch dann versucht haben, das anzupassen. Und das sind eigentlich die Beispiele, wie auch in anderen Bereichen meines Geschäftsbereichs das geklappt hat. Zum Beispiel das Deutsche Patent- und Markenamt ist ein totaler Vorreiter. Die haben schon vor 10 Jahren angefangen. Da hat die Präsidentin das vorangetrieben. Und dann habe ich sie gefragt, was ist das Geheimnis ihres Erfolges? Und dann sagte sie auch, es ist tatsächlich diese Mentalitätsfrage, dass man das nicht als Beschaffungsprozess betrachtet, sondern dass man die Mitarbeiter auch mitnimmt. Und die allerletzte Bemerkung, dann bin ich mit meinem kleinen Monolog auch durch, aber es ist ja auch eine große, komplexe Frage. Diese Grundhaltung, die Sie ansprechen, die ist total richtig. Wir als Vertreter des Staates, wir sind Dienstleister für die Bürger. Und diese Haltung, wenn sie irgendwo Einzug halten sollte, dass man denkt, ja, da sind die Bürger, die stören nur, das gibt's ja bei manchen Unternehmen auch, der Job wäre so schön, wenn die Kunden nicht wären, Das ist für ein Unternehmen tödlich, aber ist auch für den Staat völlig inakzeptabel. Sondern ich nenne das immer Lösungsorientierung. Wir dürfen uns nicht hinter unseren Schreibtischen und Akten verstecken und sagen, im Gesetz steht aber buchstäblich genau das so und so drin und dann geht das halt nicht, sondern wir müssen immer das Recht und das Gesetz beachten. Wir müssen uns aber schon auch immer die Frage stellen, wie kriegen wir eine Lösung hin, die den Bürgerinnen und Bürgern hilft. Und das muss die Grundhaltung sein, überall im Staat. Und mein Gefühl ist, dass es schon sehr viele Beamte gibt, denen das auch klar ist. Man findet natürlich immer die Gegenbeispiele. Man findet natürlich auch Negativbeispiele. Aber meine Erfahrung ist, dass schon 80% der Leute hier mit der Haltung rangehen, dass sie was bewegen wollen, dass sie was hinbekommen wollen und dass sie einen Auftrag haben fürs Gemeinwohl und damit für die Bürgerinnen und Bürger tätig zu sein.
Da bleibt mir eigentlich nur mal ganz fest die Daumen drücken, dass wir mit den 80% richtig liegen. Und dann geht ein kleiner Gruß an meinen Freund Matthias raus, der im Finanzamt arbeitet.
Ja, schöne Grüße auch von mir.
Gib Gas, Junge. Okay, das war jetzt schon so ein bisschen weg sozusagen von der Fachthematik, aber ist ja durchaus auch wichtig. Ich würde gern noch, bevor wir auch so ein bisschen auf Regierungsarbeit kommen, nochmal zum deutschen Justizsystem und Ihre Perspektive darauf kommen wollen. Wenn wir die Presse studieren, dann manchmal entsteht so der Eindruck, unsere Gerichte arbeiten sehr langsam, Strafen werden nicht willkürlich, aber schon vielleicht oft auch nicht hart genug ausgesprochen. Dann passieren irgendwie in irgendwelchen Schwimmbädern Schlägereien und der Herr Linnemann, neuer Generalsekretär der CDU, fordert so quasi so Standgerichte, wo man sagt, so die Leute, die da sich schlecht benehmen, die müssten am nächsten Tag abgeurteilt werden. Das ist jetzt so ganz frei zitiert. Wie ist Ihr Blick darauf? Wie funktionsfähig ist unser Rechts- und Justizsystem? Und an welcher Stelle braucht es vielleicht auch mehr oder weniger dringenden Neujustierung?
Ja, also zunächst muss man mal sagen, dass die deutsche Justiz international schon einen sehr guten Ruf hat, auch in der Vergangenheit immer einen exzellenten Ruf hat, aber dass wir in der Tat uns Sorgen machen müssen, wie wir diesen exzellenten Ruf aufrechterhalten können. Das liegt jetzt gar nicht unbedingt an einem einzelnen Urteil, das man in der Zeitung liest. Dazu muss man ja den Hörerinnen und Hörern sagen, die deutsche Justiz trifft ja Hunderttausende, Millionen von Entscheidungen jedes Jahr. Aber in die Medien, wegen der Negative Bias, ne, die Menschen sind eher interessiert an den Dingen, die nicht geschehen, kommen dann, ich weiß nicht, was werden das sein, im Jahr die 100 Entscheidungen, wo man Störgefühl hat oder wo vielleicht auch was nicht gut geklappt hat. Aber man muss erstmal sagen, es gibt ja Millionen von Entscheidungen, Hunderttausende von Urteilen und Beschlüssen, die gemacht werden. Und viele davon sind gut. Aber, und deshalb will ich da auch gar nicht schönreden, wir kommen an ein Problem, und das ist ein Problem, das ist jetzt gar nicht so originell, das ist die Fachkräftethematik. Und deshalb ist die Standardantwort, die viele so in der Politik haben, naja, wir lösen alle Probleme mit mehr Personal, ne? Also da müssen wir halt nochmal 2000, 3000 zusätzliche Richterstellen ausschreiben. Ich glaube, das wird das Problem nicht lösen. Warum? Weil wir ja heute schon Probleme haben, die Planstellen, die es jetzt schon gibt, die finanziert sind, mit qualifiziertem Personal zu besetzen. Und das ist in der Justiz nichts anderes wie bei vielen Unternehmen, dass wir auf der Suche sind nach Leuten, die Qualifikation haben. Und deshalb bleibt uns gar nichts anderes übrig, als auch sehr hart an der Frage der Effizienz zu arbeiten. Und da glaube ich, das ist einer der Treiber auch für die Digitalisierung, weil natürlich vieles, was man jetzt händisch machen muss, wo irgendwie Sachen mit der Hand in Formulare übertragen werden muss oder zum Beispiel, wo wir Effizienzpotenzial haben bei der Nutzung von KI. Also natürlich sollen niemals künstliche Intelligenz oder Algorithmen die richterliche Entscheidung ersetzen, aber die können schon helfen bei der Literaturrecherche. Diese Systeme können schon mal schauen, wie haben andere Gerichte vergleichbare Fälle entschieden. Da entwickeln wir schon Lösungen. Und die sollen natürlich die Richter in die Lage versetzen, sich auf ihre Kernqualifikation zu konzentrieren. Und dadurch müssen wir effizienter werden. Und das ist etwas, was in der gesamten Gesellschaft wir beobachten. Dadurch, dass wir im demografischen Wandel sind, dadurch, dass wir im Fachkräftemangel sind, müssen wir überlegen, wie wir effizienter arbeiten. Und das meint nicht, dass irgendein, wie auf so einer Sklavengalerie, irgendein Trommler jetzt durch die Gerichte gehen soll und sagt, mach schneller, die Leute müssen ja auch qualitativ gute Entscheidungen treffen. Rechtsfindung ist ja jetzt keine Akkordarbeit oder so, aber dass wir überlegen, wie können wir die dort Tätigen auf allen Ebenen in den Geschäftsstellen, die Rechtspfleger und die Richter von Routinekram entlasten, den man mit digitaler Technik gut erledigen kann, um zu gewährleisten, dass Gerichte auch schnell entscheiden können. Jetzt eine allerletzte Anmerkung, weil Sie diese strafrechtlichen Fragen angesprochen haben. Ich bin der festen Überzeugung, ja, ein Strafurteil sollte so schnell wie möglich gesprochen werden. Das hat nämlich ganz viele Vorteile. Je schneller das Verfahren stattfindet, desto frischer sind die Beobachtungen der Zeugen. Menschen vergessen ja auch Dinge, also die Beweismittelqualität wird besser. Aber auch natürlich der Effekt auf den Täter ist natürlich besser, wenn der möglichst schnell die Sanktion spürt. Aber auf der anderen Seite, wir müssen schon im Rechtsstaat dafür sorgen, dass wir die Standards einhalten, damit wir auch keine Unschuldigen verurteilen. Und ich weiß, diese Schwimmbadfälle, das ist total populär, ne? Also die Leute sind verärgert, auch zu Recht. Auch niemand will, dass man Angst haben muss, wenn man ins Schwimmbad geht. Aber wir haben es da eben häufig auch mit Tumultlagen zu tun. Dann hat man irgendwie, dann greift sich die Polizei da 20 Leute raus, die sich miteinander geprügelt haben. Und jetzt sagt der eine, ja Moment, ich habe mich nur verteidigt, ich habe gar nicht angefangen. Und der andere sagt das Gegenteil. Und das sagen dann alle 20 und dann müssen die Staatsanwälte und die Richter erstmal rausbekommen, was ist denn wirklich passiert. Und wenn dann 20 Leute miteinander streiten, dann muss man erstmal suchen, wen gibt's da noch an Zeugen, und dann vernimmt man die. Und dann hat man am Ende irgendwie mit 50, 60 Leuten zu tun, um erstmal herauszubekommen, wer hat eigentlich angefangen mit dem Scheiß und muss eigentlich die Strafe bekommen und wer hat sich möglicherweise auch nur verteidigt, weil es ja in unserem Rechtssystem schon so ist, wenn ich zu Ihnen kommen würde und anfangen würde, Sie zu verprügeln, dann dürften Sie mir eine runterhauen, sich nämlich in Notwehr zu verteidigen. Und wir wollen ja eben keine Unschuldigen verurteilen, die sich vielleicht sogar nur verteidigt haben oder gewehrt haben. Und sowas aufzuklären, das nennt man Tumultlagen in der Fachsprache, das ist gar nicht so leicht und es braucht dann leider etwas Zeit. Und das ist dann das kleinere Übel, weil das größere Übel wäre, wenn wir Unschuldige verurteilen würden.
Ja, dazu vielleicht eine kurze Exkursfrage, wenn sowas auftaucht, nehmen Sie dann den Hörer in die Hand und rufen den Herrn Linnemann an und sagen, Mensch Carsten, wir sind doch eine Generation in etwa und so. Das, was du da gesagt hast, das war doch jetzt Quatsch irgendwie. Ist ja so die CDU eigentlich so der natürliche Koalitionspartner der FDP, historische Beziehungen und so. Oder ist das was, wo man dann, das lässt man einfach an sich vorbeiziehen?
Ja, also erstmal, ich kenne den Carsten Linnemann, wir duzen uns auch und hat auch viele Vorstellungen im Bereich der Wirtschaftspolitik, wo ich sagen würde, das würde ich mir wünschen, wenn mehr in der CDU so denken würden. Da ist er leider in der Minderheit. Bei dem Thema denken wir unterschiedlich. Ich glaube, ich muss den gar nicht anrufen, weil er selber es wahrscheinlich sogar besser weiß. Aber vielleicht ist es ein bisschen dem Umstand geschuldet, wenn man neu Generalsekretär einer konservativen Partei ist, dann muss man vielleicht auch mal am Anfang besonders kräftig in die Tasten greifen. So ordne ich das mal ein.
Ja, okay. Dann, Sie hatten gerade gesagt, zum Thema mehr Richterstellen etc. klappt eh nicht wegen oder ist schwierig wegen der
Fachkräftemangel. Lassen Sie mich das klarstellen. Ich finde das sehr gut. Also wenn Landesregierungen sagen, wir wollen da mehr Personal haben. Ich finde das wirklich gut. Also ich habe überhaupt nichts dagegen. Im Regelfall sagen die Länder aber häufig, naja, uns fehlt das Geld dafür. Deshalb wäre es schön, wenn der Bund auch noch mehr geben würde. Aber ich will nochmal sagen, wir haben ganz häufig das Problem, dass wir schon die jetzigen Stellen nicht besetzen können. Und deshalb habe ich die Sorge, dass da wird so eine Hoffnung geweckt. Wir erzählen den Bürgern, ja, das kommt demnächst das große Personalprojekt. Wir schreiben irgendwie so viele 100 neue Stellen aus. Aber wenn die Erfahrung doch lehrt, dass die Stellen nur auf dem Papier stehen und entweder nicht besetzt werden können mit qualifizierten Leuten oder möglicherweise mit Leuten, die Qualifikation nicht haben, das wollen wir ja auch nicht, dass vielleicht nicht gut qualifizierte Leute mit der Macht eines Richters oder eines Staatsanwaltes entscheiden, dann ist das, glaube ich, man weckt Hoffnung, löst die nicht ein. Und deshalb bin ich der Meinung, man sollte sich auf Lösungen konzentrieren, wo man auch ein seriöses Versprechen abgeben kann. Und das Versprechen können wir abgeben. Wir haben so viel Optimierungs- und Digitalisierungspotenzial in der Justiz, dass wenn wir das machen, wir wirklich eine Beschleunigung und eine Entlastung hinbekommen.
Ja. Worauf ich hinaus wollte mit der Frage ist, mehr Stellen bedeutet ja auch höhere Investitionen, bedeutet mehr Geld, was zur Verfügung gestellt wird. Wenn man sich die politische Berichterstattung so anguckt, ist es ganz oft die Frage an der einen Stelle nach mehr Geld, die auf der anderen Seite die Verweigerung von mehr Geld gegebenenfalls. Und unterm Strich steht dann immer, ja, also wir haben so und so viel Millionen, Milliarden, was auch immer. Das sind ja auch so Beträge, die sich auch die normalen Leute so bedingt vorstellen können. Jetzt haben wir ja irgendwie 5 Milliarden, 50 Milliarden, 500 Milliarden, die da irgendwo rausgebügelt werden. Aber die Kommunikation ist immer so, nach meiner Wahrnehmung, es hängt am Geld. Und wenn wir irgendein System aus der Politik heraus mit Geld fluten, ja, also wir stellen mehr Geld für Lehrer zur Verfügung, wir stellen mehr Geld für Richter zur Verfügung, wir stellen mehr Geld für Digitalisierung zur Verfügung, dann sind die Probleme gelöst, so wie von Geisterhand. Und das ist doch totaler Bullshit. Warum ist das in der politischen Kommunikation so en vogue, sich immer auf den Euro zu fokussieren? Also nicht nur von den Politikern selber, sondern auch von der politischen Berichterstattung, also auch von den Journalisten.
Also es ist auf zweierlei Ebenen kurios. Also ich teile Ihre Beobachtung. Das ist immer die einfachste Aussage, ne? Wir müssen mehr hierfür und dafür geben. Und ich glaube, es ist auf zwei Ebenen ist es schwierig. Einmal denkt man, gibt's ja einen Teil des politischen Spektrums, das denkt, der Staat sei irgendwie eine Kuh, die irgendwie im Himmel das Gras fressen kann und dann auf der Erde Milch gibt. Das ist ganz häufig zum Beispiel so, wenn wir sagen, wir müssen die Bürger entlasten, deshalb führen wir eine neue Sozialleistung ein, weil dann können wir ihnen ja was geben. Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Also das bezahlt entweder der Steuerzahler sofort mit höheren Steuern oder man nimmt zusätzliche Schulden auf und belastet künftige Generationen. Und wir sind beim Schuldenaufnehmen jetzt an einem Punkt gekommen, wo eben das Grundgesetz sagt, nee, jetzt müsst ihr wirklich mal wieder euch an die Vorgaben halten und genau das versucht ja der Finanzminister. Und deshalb kann man nicht einfach unbegrenzt mehr Geld zur Verfügung stellen. Deshalb gibt es jetzt das Stoppschild von der Verfassung und vom Finanzminister und das ist auch gut so. Aber es gibt auch noch ein zweites Problem. Ich nenne das immer, ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert formuliert, aber so sage ich das immer im Ressortkollegenkreis, das Zeitalter der unbegrenzten Konvertierung von Geld in Fähigkeiten ist vorbei. Was will ich damit sagen? Wir sehen das gerade bei der Bundeswehr. Da haben wir jetzt Geld zur Verfügung gestellt. Trotzdem funktioniert es ja nicht über Nacht, dass jetzt plötzlich alle Probleme gelöst sind, weil die auch mit Fachkräften zu tun haben, weil man bestimmte Güter auch gar nicht bei Amazon bestellen kann. Also selbst wenn ich morgen am Tag Milliarden für neue Panzer habe, es gibt ja nur ganz wenige Unternehmen, die das herstellen können und die haben niedrige Kapazitäten. Und deshalb ist die Idee, dass man mit Geld den Schalter überall umlegen kann, so dass man eine Verbesserung spürt, die ist einfach falsch, die ist auch naiv. Und das meine ich mit das Zeitalter, ne? Man kann irgendwie einen großen Sack Geld hinlegen und dann lösen sich alle Probleme, das ist vorbei. Sondern häufig sind es andere Dinge. Wie sorge ich dafür, dass die Mitarbeiter, die ich habe, effektiver arbeiten können? Ist häufig die viel zentralere Frage. Das ist im Unternehmen übrigens auch so. Wenn ich Investitionsmittel zur Verfügung stelle, aber ich habe keinen Plan, was ich damit eigentlich machen soll. Oder wenn es zu bürokratisch ist, an das Geld ranzukommen, dann bringt das alles nichts. Ich bringe nochmal ein Beispiel. Die Regierungen der letzten Jahre haben für viele Dinge viel Geld zur Verfügung gestellt. Da hat man dann eine Pressekonferenz gegeben und sagen, ja, wir haben die Investitionsmittel für X und Y erhöht, wir tun was. Und wenn man dann am Ende des Haushaltsjahres nachgeschaut hat, was davon geflossen ist, also was wirklich dann in Fähigkeiten umgesetzt wurde, hat ganz schlecht funktioniert. Denken Sie bei Corona, da wurde Geld zur Verfügung gestellt für Filteranlagen in Schulen, Geld ist nicht abgeflossen. Und ich habe mich mal, damals war ich noch Opposition, informiert, warum ist das so schwierig, ja, weil irgendwie keine dienstrechtliche Anleitung für den Umgang mit dem technischen Gerät erstellt wurde. Also es ist nicht die Bedienungsanleitung, die mitgeschickt wird, sondern da gab es wirklich das dienstrechtliche Problem. Darf ich das, was ist eigentlich mit der Haftung, wenn ich das benutze und irgendwas schief geht oder wenn das vielleicht nicht die Filterfunktion hat und dann ist das irgendwie, kamen die Behörden gar nicht mit den Regeln hinterher. Und daran sieht man schon, weniger Regeln kann zu mehr Effektivität führen. Und deshalb müssen wir entbürokratisieren und schlanker werden. Das ist übrigens im Staat nicht anders als im Großkonzern. Ein Großkonzern, der sich mit eigener Bürokratie lahmlegt, arbeitet auch nicht effektiv.
Jetzt müssen Sie nur noch sagen, und warum hauptsächlich politische Entscheidungsträger trotzdem dieses Geldding immer wieder sozusagen in die Mitte des Bundestages werfen?
Ja, weil das ist natürlich kommunikativ der einfachste Weg. Also wenn ich mich jetzt in den Bundestag stellen würde und sagen würde, also ich will jetzt hier meine Behörde effektiver machen, indem ich folgende 57 kleinen Details ändere, dann habe ich die Leute spätestens, wenn ich das zweite kleine Detail gesagt habe, schon verloren, weil das ist natürlich langweilig, offen gestanden ist auch ätzend, jemandem zuzuhören, wenn er 57 Detailregelungen macht. Da muss ich mir schon was Schlaueres überlegen. Aber mit großen Beträgen um sich werfen, ist eigentlich immer einfach. Also wenn ich sagen will, ich will etwas tun für Modernisierung, soziale Gerechtigkeit, für die Umwelt und deshalb habe ich beim Finanzminister durchgesetzt, dass zusätzlich 3 Milliarden in dieses und jenes investiert werden, das versteht erstmal jeder und hat erstmal zumindest das Gefühl, jawohl, da passiert jetzt was. Und das ist einer der Gründe, warum es so populär ist, auf allen politischen Ebenen, da unterscheiden sich Kommunalpolitiker, Landespolitiker, Bundespolitiker, Europapolitiker, ist auch kein deutsches Phänomen, ist in den USA genauso. Es ist der einfachste Weg, um zu zeigen, hier, ich tue was, ist, ich habe hier 3 Milliarden in die Hand genommen. Und wir müssten eigentlich viel stärker darauf achten, was ist denn eigentlich daraus geworden? Und dieses Controlling, wenn Sie so wollen, das findet in der politischen Debatte zu wenig statt, glaube ich.
Dann sage ich jetzt mal was, was Sie vielleicht nicht sagen dürfen oder nicht sagen wollen. Sowohl Wählerinnen und Wähler als auch politische Journalisten müssten sich eigentlich so ein bisschen mehr bemühen um Detailkenntnis vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Zumindest wenn sie werten wollen. Ja? Also wenn Leute nicht werten wollen, dann müssen sie sich auch nicht auskennen. Aber diese Suche nach einfachen Lösungen oder im journalistischen Bereich nach einfachen Schlagzeilen, die führt sozusagen dazu, dass sozusagen das süße Gift, was auf der politischen Seite dann dazu führt, dass man mit so Schlagworten unterwegs ist und dann schaukelt sich's hoch und auf die Arbeit, die nachher am Ende des Tages gemacht werden muss, da guckt keiner mehr so ganz genau drauf.
Ja, ich will es gar nicht Journalisten und Bürgern in die Schuhe schieben. Auch wir Politiker müssen uns überlegen, wie wir unsere Arbeit besser machen. Zum Beispiel nehmen Sie mal das Beispiel, das ich gesagt habe. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mache 57 Einzelmaßnahmen, dann muss ich mir vielleicht kreativer Gedanken machen, wie ich 3 Beispiele rauswähle und die so erkläre, dass man das auf Anhieb versteht oder also ne, das ist ja, wenn Sie sich die Reden im Bundestag anschauen, die sind ja manchmal schon sehr technokratisch und dann ist es eben immer das Einfachste zu sagen und im Übrigen 3 Milliarden für dieses und das. Also wir müssen selber vielleicht auch ein bisschen mal kreativer werden, aber Sie haben recht, dem politischen Journalismus würde ich es einfach empfehlen. Wir haben ja freie Presse, die Journalisten machen, was sie wollen. Das ist auch richtig und gut so. Aber dass man vielleicht auch mal tatsächlich weniger nur auf die Absichten, die geäußerten Absichten schaut, sondern den auch eben kritisch hinterfragt, was ist mit dem Geld passiert. Und den Bürgerinnen und Bürgern will ich jetzt gar nicht irgendwie die Last auf die Schultern legen. Ich meine, die müssen ihren Beruf hinbekommen, die müssen ihre Kinder erziehen, die haben den Garten und den Hund und die müssen in ihrem Beruf ja richtig gut sein. Also da kann ich mir keine Fehler erlauben. Das ist ja echt viel. Also meine Idee ist jetzt nicht, dass jeder Bürger am Tag jetzt nochmal eine Stunde oder zwei recherchieren soll. Das ist nicht Aufgabe, aber es ist in der Tat vielleicht eine Aufgabe auch von kritischem Journalismus, nicht nur die Frage zu stellen, wie viel Geld hat ein Politiker im Haushaltsansatz, sondern vielleicht ein Jahr später die Frage zu stellen, wie viel ist davon abgeflossen und was ist eigentlich mit dem Geld konkret bewirkt worden. Und wir als Politiker sollten das auch tun, uns da auch ehrlich machen und die Bürger transparenter darüber informieren, dass das Geld in den Haushalt einstellen eigentlich erstmal nichts bedeutet als eine Möglichkeit, dann hat sich noch nichts getan, sondern dass die konkreten Erfolge der Politik dann daran gemessen werden müssen, nicht was theoretisch möglich ist, sondern was dann auch wirklich effektiv und konkret am Ende des Haushaltsjahres damit bewirkt wurde.
Ja, also vielleicht da zur Klarstellung, ich finde politischen Journalismus super, irgendwie so vierte Gewalt im Staat und ja, je detaillierter die Kollegen arbeiten, desto besser für uns alle.
Absolut.
Ich habe noch zwei, drei Themen. Ich glaube, wir sind so ein bisschen unter Zeitdruck, aber ich versuche die mal so hier rein zu sneaken noch. Es gibt ja jetzt eine dritte Version des Bürokratieentlastungsgesetzes, wenn ich es richtig verstanden habe. Also wir haben jetzt irgendwie Mitte August und sie arbeiten daran, weniger Bürokratie in der Bundesrepublik wuchern zu lassen. Was ich mich jetzt gefragt habe ist, und das ist wahrscheinlich eine sehr naive Frage für einen Nichtjuristen, macht es eigentlich Sinn, immer neue Gesetze zu erlassen? Oder könnte man nicht mal einfach mit so einer Art Haircut, wie man das ja auch so im Bereich von Schulden zum Beispiel kennt, dass man sagt so, wir gucken jetzt mal, was ist eigentlich so total überlebensnotwendig an Regelung und den Rest streichen wir einfach mal ersatzlos. Beispiel, Sie haben gerade das mit den Lüftern angesprochen, wir diskutieren endlos über dieses Heizungsgesetz, ja, mit sehr auch mit großer Freude und am Ende des Tages ist es aber so, dass selbst wenn bei den ganzen Förderthemen, da gibt's irgendwelche Regelungen, dass man irgendwie, man darf keinen Handwerker beauftragen, bevor man nicht den Förderbescheid irgendwie schon bestätigt bekommen hat, der dann aber ja irgendwo auch wieder in irgendwelchen Beamtenstuben liegt und das dauert alles. Aber wir haben einen Handwerkermangel. Das heißt, wenn ich einen Handwerker zu greifen kriege, dann kann ich den auch irgendwie mal losschicken, der macht das dann. Mache ich halt auf eigenes Risiko, Förderung kommt oder Förderung kommt dann halt auch nicht. Da muss man den Bürgern doch einfach zutrauen, dass sie solche Entscheidungen treffen können. Warum in Gottes Namen regeln wir so extrem viel? Ist das so ein bisschen auch unsere Cover-Your-Ass-Strategie? Also wir müssen uns immer schützen. Und das Zweite, machen Sie doch einfach mal so einen Haircut.
Ja, also erstmal was den Haircut angeht, ich finde das persönlich total sympathisch. Ich glaube, dass auch viele Menschen, die das hören, das für sich jeweils total sympathisch finden und sich alle die Frage stellen, warum passiert das nicht? Der Witz ist, bei der Frage, was überlebensnotwendig ist, kann man sich endlos in die Haare bekommen. Ich meine, das merken wir ja jetzt auch. Also ich will mich gar nicht beklagen. Wir sind bei dem Bürokratieentlastungsgesetz auf einem ordentlichen Weg. Viele Minister haben mir auch versprochen, dass sie danach nicht die Hände in den Schoß legen. Also weiß nicht, mit dem Wirtschaftsministerium ist besprochen, dass danach auch nochmal eine Entbürokratisierung des Vergaberechts kommt. Der Karl Lauterbach hat mir versprochen, dass dann auch noch mal ein zusätzliches Paket im Gesundheitswesen zur Entbürokratisierung kommt. Also wir machen da was. Aber wenn Sie sich an einen Tisch setzen und, ich sag mal, 100 Regeln nehmen, und dann würde ich einen Vorschlag machen, davon brauchen wir eigentlich nur folgende 40, der Rest ist nicht notwendig, und dann aber 10 Leute am Tisch sitzen, dann wird die Frage, welche das sind, da wird es ganz unterschiedliche Auffassungen geben. Und das ist aber normal im Pluralismus. Wir leben ja in einer pluralistischen Demokratie. Das ist auch übrigens in Unternehmen so. Also wenn Sie da interne Regeln haben, das hat ja auch jeder Großkonzern, wenn man da darüber diskutiert, Unternehmen gibt es einen Vorteil, kann eben im Zweifelsfall das Top-Management sagen, das machen wir jetzt so. Aber in der Demokratie im Pluralismus gibt es da halt sehr unterschiedliche Anschauungen und deshalb verhaken sich solche Dinge und deshalb dauert es manchmal ein bisschen länger. Ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Wir werden, ich sag mal, gut 40 Initiativen, glaube ich, hinbekommen im Bürokratieentlastungsgesetz. Und das sage ich immer, das ist ein gutes erstes Kapitel für das Buch Entbürokratisierung. Und dann müssen weitere dazukommen. Ich hatte schon gesagt, mit dem Wirtschaftsministerium reden wir über Vergaberecht. Wir reden mit dem Gesundheitsministerium über weitere Schritte. Und wir müssen da was hinbekommen. Aber diese Idee, dass man sich darauf einigen kann, welche 60 Regeln braucht man nicht, das ist ganz, ganz schwierig. Also, weil natürlich sagt ein Umweltministerium, ja, überlebensnotwendig sind alle Umweltvorschriften, weil die Umwelt, die brauchen wir ja alle. Und jeder braucht eine gesunde Umwelt, ist auch richtig. Und wenn man dann aber sagt, gibt aber vielleicht auch ein bisschen pragmatischere Lösungen, dann fängt man an zu diskutieren. Das kennen wir auch aus dem Gesundheitsministerium. Es gab mal zum Beispiel die Diskussion, ob man bei der Krankenversicherung so eine Art Basistarif macht, um das ein bisschen günstiger zu machen. So total bestechende Idee. Aber wenn man dann mit Ärzten anfängt zu diskutieren, welche Leistungen sind eigentlich erforderlich, um eine vernünftige Absicherung des Gesundheitsrisikos zu bekommen, dann ist diesen Katalog zu umschreiben, ist dann immer gescheitert. Das ist zum Beispiel bei dieser Haircut-Idee. Wir können einfach nicht anders, als zu versuchen, das immer wieder zurückzuschneiden. Und wir werden uns bemühen, sagen wir mal, mehr Bürokratie zurückzuschneiden, als wir selber produzieren. Das ist jedenfalls mein Ehrgeiz per Saldo. Aber dieser ganz einfache Haircut, das scheitert leider dann immer an der konkreten Diskussionssituation. Wie gesagt, wenn ich alleine wäre, hätte ich so eine Idee, aber wenn ich mich mit vielen anderen einigen muss, dann wird's halt schwierig und das ist halt immer so. So, dieses andere Thema, Sie hatten jetzt noch eine zweite Frage neben dem Haircut, das war mein Gedächtnis.
Ja, das
egal, machen wir einfach weiter. Aber das ist, glaube ich, so wichtig, dass man, ja, dass man das versteht, dass es so einfach, also die Idee ist für jeden Einzelnen einfach. Wer sich nur mit sich selber einigen muss, für den ist das eine super Methode. Wer sich mit 10 anderen einigen muss, wird feststellen, dass es immer so ein bisschen schwierig ist.
Okay, jetzt noch zwei Punkte, die ich für durchaus wichtig halte. Wenn Sie 2 Jahre zurückgucken, Regierung ist, Koalition ist gestartet, das war ja, wir lassen jetzt mal die sonderschwierige Situation in der Ukraine, wenn wir das mal gedanklich außen vor lassen, weil meine Frage geht eher so in Richtung Zusammenarbeit innerhalb der Ampelkoalition. Würde ich jetzt gar nicht kritisieren wollen, Mensch, die streiten sich da. Irgendwie so, das Streit kommt in den besten Familien vor, mal mehr, mal weniger, solange wir sie nicht handgreiflich werden, ist das irgendwie, glaube ich, okay. Aber wenn wir durch die Presse schauen, wenn wir auch Umfragen uns anschauen, bei all dem, was sie da sozusagen machen, jetzt die letzten 2 Jahre, wie sehr haben sie auch im Hinterkopf, dass sie, ich sag mal so, sie halten quasi die als Regierung oder Regierungskoalition Teile unserer Demokratie in Händen. Und je weniger positiv ihr Agieren wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit, desto stärker bekommt unser demokratisches System vielleicht auch den einen oder anderen Kratzer ab. Es gibt ja jetzt auch, ne, wenn man sich die Wahlumfragen anguckt, dann würde ich jetzt schon auch behaupten, dass das, was die Menschen erleben und was sie gefühlt erleben in Berlin, auch dazu führt, dass die parteipolitischen Ränder gestärkt werden. Wie ist Ihr Blick darauf? Ist es nicht manchmal sinnvoll zu sagen, komm Robert, ich nimm dich mal in den Arm, irgendwie lass mal jetzt nicht irgendwie über die Presse die Themen spielen, sondern wir setzen uns hier in den Raum, wir erklären das, irgendwie kriegen wir es schon hin und wir gehen mit einem guten Ergebnis raus.
Also das ist was ganz Wichtiges, was Sie sagen. Wir tragen eine Verantwortung auch für das demokratische System. Und die Bürgerinnen und Bürger erwarten natürlich, dass man im Rahmen dieses Systems Verbesserungen hinbekommt, Lösungen findet, nicht nur streitet, sondern dann auch entscheidet. Ich weiß, Sie haben vorhin gesagt, Sie wollen jetzt nicht so sehr auf die Sondersituation schauen. Trotzdem will ich mal sagen, prinzipiell können wir das ja in dieser Koalition. Also das, was wir im letzten Jahr da alles an mutigen Entscheidungen, auch an grundlegenden Richtungsentscheidungen, bei der Frage, dass wir eben die Bundeswehr finanziell anders ausstatten müssen, bei der Frage, wie wir die deutsche Volkswirtschaft vor sozusagen einem Zusammenbruch wegen Energieengpässen bewahrt haben. Das hat ja schon gezeigt, dass wir schon in der Lage sind, mutige, schnelle und auch im Ergebnis erfolgreiche Entscheidungen zu treffen. Sodass ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger können schon sicher sein, dass die Demokratie gut funktioniert. Auch bei Corona, das haben wir ja besser hinbekommen als in China. Am Anfang dachten alle, ja, so eine Zentralregierung wie in China mit diktatorischen Vollmachten ausgestattet, die müssten eigentlich das viel besser hinbekommen. In Wahrheit sind wir bei dem Thema durch. Und in diesem großen Land mit sehr viel Zentralgewalt, das nicht, also die Demokratie ist schon funktionsfähig und kriegt das gut hin. Trotzdem haben Sie bei einer Sache total recht, die mir auch Sorge macht, dass der Streit manchmal so laut ist, dass man das, was gelingt, gar nicht mehr mitbekommt und dass man dann den Eindruck hat, es geht viel mehr schief. Und deshalb haben Sie schon recht und in Wahrheit gibt es auch kein Erkenntnisproblem, das ist uns in der Bundesregierung auch klar, ist, dass wir sagen müssen, also wenn es konzeptionelle Unterschiede gibt, die soll man schon herausarbeiten, damit die Menschen auch wissen, wer wie denkt und dann auch in der Demokratie diejenigen stärken können, wo sie sagen, dass sie das am überzeugendsten halten, aber es darf nicht der Eindruck entstehen, dass irgendwie eine Sache, die gut ist und wo man sich im Grunde einig ist, dass sie gut ist und richtig ist, deshalb nicht passiert aus irgendwelchen taktischen Gründen. Und ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob der Robert Habeck von mir in den Arm genommen werden möchte, aber ich kann Ihnen sagen, natürlich finden auch viele solche kleinen Gespräche statt, wo man mal zu zweit, zu dritt, zu viert sagt, Mensch, wir müssen für dieses oder jenes eine Lösung bekommen. Das funktioniert sogar bei vielen Dingen sogar sehr gut, aber in der Öffentlichkeit sind in den letzten 2 Jahren schon sehr viele, sehr große Dinge gewesen, wo das eben nicht funktioniert und das sollten wir von der Zahl her reduzieren. Das glaube ich auch. damit eben nicht der Eindruck entsteht, dass eine Demokratie, die nach wie vor gut funktioniert und sehr erfolgsfähig ist, dass die sozusagen, dass über die sich so ein Mantel der Entscheidungsunfähigkeit legt. Das entspricht, glaube ich, nicht unserer Bilanz der Regierung. Es entspricht nicht dem, was Demokratie in der Lage ist zu leisten. Und wenn der Eindruck bei den Bürgerinnen und Bürgern entsteht und der ist da, da beißt die Maus keinen Faden ab, dann müssen wir es besser machen.
Wenn Sie sagen, besser machen, die Frage ist vielleicht nochmal, wie konkret besser machen, weil wenn ich gestern habe ich gelesen, also für die Hörerinnen und Hörer, der Podcast wird wahrscheinlich im Frühherbst veröffentlicht und jetzt haben wir irgendwie Ende August in etwa. Gestern habe ich gelesen einen Kommentar in der FAZ, die Frau Paus fällt irgendwie dem blockiert den Herrn Lindner in seinem Haushalt und fällt ihrem eigenen Wirtschaftsminister Herrn Habeck auch nochmal irgendwie in den Rücken, weil sie, keine Ahnung, das Geld für die Kindergrundsicherung, das will sie jetzt haben und deshalb blockiert sie ein Wirtschaftswachstumsgesetz, glaube ich, so in etwa heißt das. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir halt gefragt, wie schafft so ein Thema es irgendwie in die FAZ, auch mit der Tonalität? Gut, dass es die Journalisten gibt, die sich sowas dann irgendwie anschauen und darüber auch schreiben, aber unterm Strich denkt man doch, Mensch, irgendwie, dieser Streit geht seit Wochen, das war vor der Sommerpause so, jetzt werden da wieder so Pauschalargumente auseinander ausgetauscht. Herr Freunde, jetzt ist doch echt Schluss, oder? Also was würden Sie persönlich tun, um solche Konflikte nicht in der harten Form auftauchen zu lassen?
Ja, also an dem Beispiel sieht man ja ganz vieles. Zum Beispiel, ich hatte ja vorhin gesagt, das überdeckt andere Dinge. Wir haben zum Beispiel das Zukunftsfinanzierungsgesetz auf den Weg gebracht, das Finanzministerium und wir als Justizministerium, wo wir sagen wir mal, Refinanzierungsbedingungen für Start-ups verbessern, redet kein Mensch drüber, weil alle reden natürlich nur über das streitige Thema und es entsteht wieder so der Eindruck, wir würden gar nicht so viel hinbekommen. In Wahrheit, in dieser Kabinettssitzung, wo auch das Wachstumschancengesetz beschlossen werden sollte, haben wir so viele Maßnahmen beschlossen, wie schon lange nicht mehr. Trotzdem entsteht der Eindruck, die streiten nur. Ich will aber dem Thema gar nicht ausweichen. Also ich finde, das Wachstumschancengesetz ist ein wichtiger Baustein, wie wir Betriebe und Bürger entlasten, um die Konjunktur in Gang zu bringen. Je früher es kommt, desto besser. Und die Tatsache, dass ja auch der Wirtschaftsminister, der ja aus der Grünen Partei kommt, das auch so sieht, dem auch zugestimmt hat, zeigt ja, dass das jetzt nicht irgendwie so eine parteipolitische Nummer der FDP ist, sondern dass es objektiv so ist. Auch der Bundeskanzler hat ja gesagt, das Gesetz muss kommen und wird kommen. Und wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist es wahrscheinlich auch schon beschlossen worden. Und ich kann an uns alle nur appellieren. Das Thema Konjunktur ist wichtig. Wir müssen den Wohlstand erst erwirtschaften, weil wenn wir kein Geld verdienen in der Wirtschaft, gibt es auch kein Steuersubstrat und dann gibt es auch kein Geld, um Schulen auszustatten, Straßen zu bauen, Sozialleistungen zu finanzieren. Und deshalb müssen wir etwas dafür tun, dass Deutschland aus der Rezession rauskommt. Und jeder Beitrag, der dabei hilft, ist ein guter Beitrag.
Ja. Dann habe ich noch eine Frage. Da brauche ich gar keine Bewertung von Ihnen, weil ich gehe davon aus, dass Sie es ähnlich schwierig finden wie ich. Wenn ich so die letzten Jahre zurückgucke, politische Entscheidungsträger mal auf unterschiedlichen Ebenen sind hier und da in die Kritik geraten, weil sie entweder während Corona irgendwelche Maskendeals gemacht haben, unterstützt haben, vermittelt haben. Das war zum Teil illegal, zum Teil legal, irgendwie aber auf jeden Fall alles grenzwertig. Dann haben wir jetzt im Frühsommer die Diskussion gehabt um den Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, der wiederum irgendwie seinen Trauzeugen da in irgendeiner Form auf einem Posten mit unterstützt gebracht hat, irgendwie so, ohne das jetzt irgendwie im Detail auszufüllen. Jetzt vorgestern lese ich, dass auch im Bundesverkehrsministerium ein Thema hochkommt, wo der Leiter der Grundsatzabteilung irgendwie da befreundeten Unternehmern Fördermittel gegebenenfalls irgendwie hat zugeschanzt. Ja, also ist jetzt alles nicht ganz sauber formuliert und juristisch nicht perfekt, aber ich will wieder auf den Eindruck hin, der vielleicht bei den Bürgern entsteht. Was können wir tun, dass dieser Hauch von Korruption oder wie auch immer man das nennen mag, dass der gar nicht erst auf der politischen Klasse landet, weil das ist ja wahrscheinlich noch ein viel größeres Problem für unsere Demokratie, als wenn die streiten da ja nur. Das lässt doch richtig tiefe Kratzer im politischen System, oder?
Ja, absolut. Wenn die Bürgerinnen und Bürger den Eindruck bekommen, dass diejenigen, die sie ins Parlament geschickt haben oder die dann in der Regierung da sitzen, die in ihrem Sinne tätig sein sollen, sich selber die Taschen voll machen oder ihren Freunden Gefallen tun, dann verliert man natürlich Vertrauen in Politik. Und jeder Fall ist einer zu viel. Trotzdem will ich einmal sagen, also Deutschland steht im internationalen Vergleich jetzt nicht schlechter. Da gibt es verschiedene Indizes, die das an den Maßnahmen festmachen. Aber wenn man mal vergleicht, wie gesagt, jeder Fall ist ein Fall zu viel. Was in Deutschland gang und gäbe ist und was in anderen Ländern gang und gäbe ist, dann sind wir ein, Gott sei Dank, relativ korruptionsarmes Land. Trotzdem muss man wachsam bleiben. Und diese Corona-Fälle, die waren deshalb so schlimm. Und da kann ich auch total gut verstehen, dass wirklich jeder da die Faust in der Tasche hatte, weil wir werden als Land lahmgelegt von einer Seuche, von einer Krankheit, die für manche Menschen, eben insbesondere vulnerable Ältere, lebensbedrohlich ist. Wir sind in einer Mangelsituation und dann gibt's einige, die schon vom Steuerzahler gut dafür bezahlt werden, also Bundestagsabgeordnete werden ja ordentlich bezahlt. Da ist es ja jetzt nicht die wirtschaftliche Not, die sie dann dazu treibt, sowas machen zu müssen. Dann hat man den Eindruck, aus der Not, in der der gesamte Staat steckt, wird dann auch noch persönlich ein Reibach. Und das ist ganz schlimm gewesen. Jetzt muss man der Fairness halber aber auch dazu sagen, das waren ja Unionsabgeordnete, CDU, CSU-Abgeordnete, dass die Union da, das muss man der Fairness halber sagen, schon gesagt hat, also diese Leute können nicht mehr in Funktion bleiben, können ihre Mandate nicht mehr ausüben und sich auch scharf davon distanziert hat. Und all diese Leute haben auch kein Mandat nach meiner Kenntnis und keine Funktion mehr. Und das war auch richtig so. Insgesamt geben wir uns ja sehr viel Mühe mit Compliance-Vorschriften. Mit zum Beispiel, ein Minister darf überhaupt keine anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten ausüben.
Ehrlicherweise wollte ich auch gar nicht auf die Nebeneinkünfte-Thematik kommen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen zu. Ich persönlich glaube, dass das durchaus Unabhängigkeit ist ein hohes Gut, auch für einen Abgeordneten. Und wie er die erreicht, ja, da kann man irgendwie unterschiedlicher Meinung zu sein. Mir ging es jetzt eher so darum, auch um diese, ich sag mal so, diesen Eindruck auch von Vetternwirtschaft.
Ja, darf nicht sein. Nur man sieht, es gibt ja ganz viele Vorschriften dazu. Ja. Zum Beispiel, nehmen Sie jetzt mal diesen Fall im Wirtschaftsministerium, da war eigentlich klar, wenn ich in einem Gremium sitze, das eine Personalauswahl macht, dann ist eigentlich klar, also sag mal, weiß ich nicht, ein Beamter meines Hauses würde in so einer Personalauswahlkommission sitzen und dann sitzt plötzlich da der eigene Sohn oder der Schwager oder was weiß ich was wer sitzt dann da, dann ist natürlich die Regel klar, wenn man das merkt, weil man den Namen auf der Liste sieht, dann meldet man sich und sagt, also es wäre, glaube ich, nicht gut, wenn ich in dieser Auswahlkommission sitze, weil der Verdacht der Befangenheit eben auf dem Tisch liegt, dann meldet man sich und dann tritt jemand anders an die Stelle und dann wird niemand in eine peinliche Situation gedrängt und die Öffentlichkeit muss auch nicht den Eindruck bekommen, dass da irgendwie persönliche Gefallen ausgetauscht werden. Diese Regeln gibt's aber schon. Und was wir nicht ausschließen können, ist, egal wie gut die Regeln sind, dass es immer mal wieder auch zu Regelverstößen kommt. Und hier muss man ja sagen, der Regelverstoß ist erkannt worden. Und es gab auch eine schwere persönliche Konsequenz. Herr Greichen beispielsweise ist ja nicht mehr im Amt. Robert Habeck hat ihn entlassen. Und das zeigt ja schon, wir haben Regeln dafür und zweitens, sie werden auch durchgesetzt.
Dazu fallen mir zwei Sachen ein. Das eine ist, es gibt Regeln und trotzdem funktioniert es nicht 100%, weil 100% gibt es nicht im Leben.
So ist
es. Das könnte man bei der Entbürokratisierung vielleicht irgendwie auch immer im Hinterkopf haben. Und das Interessante ist ja, wir haben ja zumindest gerade drei große Parteien mit Problemfällen gehabt. Im Verkehrsministerium ist FDP geführt, Wirtschaftsministerium ist von den Grünen und CDU, CSU hatten wir die Masken-Thematiken. Wenn man jetzt mal Wahrscheinlichkeitsrechnungen macht, dann wird sowas wahrscheinlich auch bei einer SPD oder bei den Linken auch hier und da vielleicht mal vorkommen, weil Menschen sind nicht fehlerfrei.
Ja, also ich will jetzt mal eins sagen, Sie haben jetzt auf diese Situation im Verkehrsministerium, das muss man sich anschauen, untersuchen. Also mir ist da kein abschließendes Untersuchungsergebnis bekannt und man sollte das nicht einfach im Raum stehen lassen, wenn man noch nicht weiß, was da der Fall ist. Aber in der Tat, jeder schlechte Eindruck schadet immer und jeder Politiker muss in seinem Verantwortungsbereich sich darum kümmern, dass am besten so ein Eindruck erst gar nicht entsteht. Trotzdem muss man natürlich allen Beteiligten immer individuelle Gerechtigkeit auch widerfahren lassen.
Absolut, und es gibt ja auch eine Unschuldsvermutung und ich bin ja kein Jurist, also ich ziehe jetzt keinen Strich drunter. Letzte Frage, Herr Buschmann, Sie sind jetzt Bundesminister der Justiz, ist das richtig?
Genau so.
What's next? Also 2 Jahre sind noch, dann ist wieder Bundestagswahl. Wenn man sich die Umfragen so anguckt, vielleicht jetzt nicht von den Persönlichkeiten her, aber von den Umfragen könnte es ja vielleicht dann auch irgendwie schwarz-grün werden oder so. Und wie planen Sie persönlich? Und tun Sie mir einen Gefallen, sagen Sie nicht, Sie planen nur noch die nächsten 2 Jahre erstmal und darüber nicht hinaus. Wie sehen Sie die Situation?
Also erstmal, das ist eine wunderbare Aufgabe, die ich habe. Ich bin voller Ideen. Ich glaube, das merkt man auch. Nicht jeder findet jede Idee gut, aber ich glaube, wir haben eine Menge angestoßen und ich finde es natürlich gut, wenn ich meine Arbeit fortsetzen könnte, weil es gibt mehr Ideen, als man in einer Legislaturperiode umsetzen kann. Und wissen Sie, das mit den Umfragen, da soll man jetzt 2 Jahre vor einer Wahl nicht zu viel Wert drauf legen. Nur in einer Sache muss ich Sie korrigieren. Ich glaube, ich kenne kaum eine Umfrage, in der es eine schwarz-grüne Mehrheit im Bund gäbe. Und ich glaube, wir sollten uns alle drei Regierungspartner bemühen, so gute Arbeit zu leisten, dass sich erstens die Stimmung im Land verbessert. Und dann sollen die Bürgerinnen und Bürger in 2 Jahren entscheiden. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, ist eine wunderbare Aufgabe, die ich hier erledige. Die macht mir große Freude. Ich merke, was man alles bewirken kann, stecke voller Ideen. Und wenn Sie mich nach meinen persönlichen Wünschen fragen, dann würde ich gerne meine Arbeit fortsetzen können.
Okay, dann das nehme ich mal so mit. Bedanke mich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich fand's interessant und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer hatten auch den ein oder anderen Erkenntnisgewinn, beziehungsweise ich gehe mal davon aus. Herr Buschmann, schön, dass wir hier sein durften.
Vielen Dank für das nette Gespräch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf. Für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht was Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht was Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.